Sie hören Wortreich, den Predigt-Podcast. Wenn man selbst das Wort Gottes, also die Bibel, intensiv studiert, wird man mit Sicherheit Dinge lernen, die einen sonst nicht erreichen würden. Raimund Fuchs macht in seiner Predigt mit der Überschrift »Das Wasserbad im Wort« sehr anschaulich, was für ein Segen uns erwartet, wenn wir die Bibel selber lesen. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Zuhören.
Liebe Glaubensgeschwister, liebe Gäste, liebe Freunde hier im Saal, ein herzliches Willkommen, aber auch jenen am Livestream, denn ich habe vor einigen Tagen ein paar Mails bekommen. Bruder Fuchs, ich habe gehört, dass du in Bogenhofen predigst, ich bin auch dabei und ich freue mich sehr, dass ihr auch hier mit uns zusammen das Wort Gottes teilen wollt. Ganz besonders wisst ihr, dass Bogenhofen weltbekannt und weltberühmt ist. Auch Japan ist momentan zugeschaltet. Ja, ich weiß, Renate Simada, ein Jugendglied aus unserer Jugend, die ist in Japan und sie hat mir auch geschrieben, dass sie heute zuhört und wir grüßen auch die Geschwister aus dieser Gegend. Ihr Lieben, das Wasserbad im Wort. Es gibt ein Schwimmbad, es gibt ein Kräuterbad, es gibt ein Moorbad, es gibt ein Schlammbad, ein Dampfbad, ein Sonnenbad. Manche baden sich auch im eigenen Ruhm. Stars baden sich in der Menge. Habt ihr schon einmal das Wasserbad im Wort genossen? Es ist ein Wort aus dem Epheserbrief. Epheser Kapitel 5 und hier in Vers 26 und dieses Wort kommt einmal nur vor in der ganzen Bibel. Paulus sagt es, ihr Männer, liebet eure Frauen, Vers 25, wie Christus auch geliebt hat, die Gemeinde und hat sich selbst für sie gegeben, damit er sie heiligte und hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Ein Begriff, den Paulus prägt, meines Wissens nur einmal in der Bibel, in unserer Sabbatschule kaum erwähnt, wir kommen noch dazu, aber kaum Erwähnung findet, verstehen wir doch ein bisschen, was er meint. Er schreibt den Brief aus Rom und ich nehme an, dass er die Bäder Roms genossen hat. Die Bäderkultur ist ja eigentlich schon uralt. 4000 Jahre vor Christus haben die Herrscher Mesopotamiens schon Badezimmer gehabt und Badewannen aus Ton, man hat sie gefunden. 3500 vor Christus, die Sumerer wendeten die Bäder auch als Heilmittel an. 400 vor Christus haben die Griechen dann daraus auch einen Bestandteil der Lebenskultur gemacht. Und die Römer zur Zeit Jesu verfeinerten diese Bäderkultur nicht nur zur Reinigung, sondern auch zur Entspannung, zur Kommunikation untereinander, zur Diskussion, zum Meinungsaustausch und man hat sogar Verträge geschlossen im Bad. 400 nach Christus gab es in Rom, in der Stadt Rom, 11 Thermen, wobei jede Therme 1000 Menschen befassen konnte und 856 Privatbäder und Saunen. Und ich bin auch so ein Fan vom Wasser. Ich liebe das Wasser und ich schwimme gerne im Sommer, im Freien, im Winter, in einer Therme, in einem warmen Wasser. Und ich denke, viele von uns können das gut verstehen. Wenn wir eintauchen in die Fluten des Wassers. Heute, wo es so schön warm ist, könnten wir uns gut vorstellen, ein erfrischendes Bad zu nehmen oder eine erfrischende Dusche. Wenn es kalt draußen ist, ist es gut, so in einer Wanne zu sitzen und dieses warme Wasser zu fühlen, wie es mir um meine Haut herum schlängelt. Es ist ein Bild, das Paulus uns gibt. Tauche ein in das Wasserbad im Wort. Tauche nicht nur einmal ein, Sei ein Naemann und tauche 7-mal ein. Hör nicht auf, einzutauchen. Es ist Erfrischung, es ist Reinigung, Heiligung, Stärkung der Abwehrkräfte und Heilung zugleich. In Titus Kapitel 3, Vers 5 wird es das Bad der Wiedergeburt benannt. Oder in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 23, neugeboren aus dem Wort. Meine Lieben, immer wieder werde ich gefragt, wie lese ich gewinnbringend die Bibel? Schwester Weid schreibt, Heiligung duldet keine Zurschaustellung oder Äußerlichkeit. Es ist eine Heiligung, die wir durch die Segenströme des Wortes Gottes empfangen. Das Wort Gottes, das sich im Herzen aufgenommen wird und im Leben tatsächlich sich umwandelt. Wir hören viele theoretische, theologische Abhandlungen. Wir sind theoretische Riesen, wissen alles, aber in der Praxis sind wir Zwerge. Es tut mir sehr weh, wenn ich die neuesten SDA-Umfragen anschaue, ob das die Jugendumfrage ist oder die Erwachsenenumfrage ist, wo deutlich wird, dass immer weniger Leute Andacht machen, immer weniger die Bibel lesen und aus dem Worte Gottes nichts mehr herausfinden. Ich kann das verstehen. Denn wenn einer sagt, ich kenne die Bibel, dann kann es ich sein. Denn meine erste Bibel habe ich mit einem Jahr bekommen, als ich ein Jahr alt war. Ich konnte noch nicht lesen, aber ich habe schon meine Bibel gehabt. Ich habe in der Kinderandacht zu Hause die Bibel kennengelernt, in der Sabbatschule die Kindergeschichten gehört, in der Adwa, im Religionsunterricht. Später dann habe ich 4 Jahre die Bibel studiert in Bogenhofen und dann jetzt über 40 Jahre aus der Bibel gepredigt. Und auch mir kann es passieren, dass ich da blättere in der Bibel und sage, ja, das kenne ich schon und das kenne ich auch schon. Was gibt es denn da noch Neues? Was kann ich denn da noch herausholen? Was mich so fasziniert an diesem Buch ist, meine Lieben, dass ein hoher Theologe aus diesem Buch Wahrheiten herausgewinnen kann und auch eine einfache Hausfrau, ein einfaches Hausmütterchen kann wunderbare Wahrheiten erkennen aus diesem Buch und immer wieder, nicht nur einmal. Es gibt natürlich verschiedene Arten, wie man Bibel liest. Es gibt manche, die nehmen die Bibel als Orakel und sagen, so lieber Gott, sprich jetzt zu mir. Und schlagen blind auf und da, wo jetzt mein Finger hintippt, da ist die Antwort Gottes. Ja, so könnt ihr auch lesen, ich würde es nicht empfehlen. Andere lesen die Bibel von vorne bis hinten durch. Auch eine Möglichkeit. Es gibt auch Lesepläne, Bibellesepläne. Ich möchte euch auch ermutigen, so einmal die Bibel durchzulesen. Andere suchen sich Verheißungen heraus und nur die dick gedruckten Texte, die sind wichtig. Andere wieder suchen nur das Unbekannte. Ich möchte heute mit euch eine Reise machen, wie man gewinnbringend die Bibel liest. Schwester Weid sagt, würde Gottes Wort in rechter Weise erforscht, Achtung, würde Gottes Wort in rechter Weise erforscht, dann würden die Menschen eine Geistesgröße, einen Charakter und eine Entschlossenheit besitzen, wie man sie heute selten findet. Sag mir, wie du die Bibel liest und ich sage dir, wer du bist. Sag mir, wie du Andacht machst und ich sage dir, welcher Christ du bist. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes wie nie zuvor heute studieren. Nun, wie lese ich gewinnbringend die Bibel? Und ich werde euch heute ein bisschen helfen und zeigen, wie es ich mache. Ihr könnt es natürlich auch anders machen. Aber eines ist wichtig. Wenn du die Bibel aufschlägst, und das ist mein erster Punkt, lies die Bibel betend. Warum? Denn die Bibel ist ein inspiriertes Wort. Das sind nicht nur schwarze Buchstaben auf weißem Hintergrund. Da ist Geist und Leben dahinter. Und wenn du etwas haben möchtest und verstehen möchtest aus dem Wort, dann musst du auch inspiriert sein. Und deshalb betest du vorher und sagst, Herr, sprich jetzt zu mir durch dein Wort. Die Bibel sagt, Johannes 7,17, wenn du möchtest, wenn du offen bist, dann wirst du erkennen. Und ihr Kinder, ihr wisst es ja auch, wenn man eine Flasche hat und die ist zugestopselt, da kannst du Wasser gießen, so viel du willst. Das Wasser, was macht das? Das rinnt drüber, da geht nichts hinein. Was musst du machen? Aufmachen. Dann kann man hineingießen. Und beten heißt, sich öffnen. Lies also die Bibel betend, damit du als Leser inspiriert wirst und auch verstehen und kennenlernen kannst, was Gott dir sagen möchte. Zweitens, lies die Bibel systematisch, das heißt fortlaufend. Und wenn du gestern beim Vers 20 aufgehört hast, lies heute bei Vers 21 weiter. Systematisch, es geht um den Zusammenhang. Und fang im Neuen Testament an zu lesen. Denn das Neue Testament ist die Erfüllung des Alten Testamentes. Man könnte das so vergleichen, das Alte Testament sind die Wurzeln und das Neue Testament ist die Blüte der Pflanze. Beschäftige dich zuerst einmal mit der Blüte. Und Jesus hat das gelehrt und hat das den Emmaus-Jüngern gesagt, in Lukas 24, Vers 27 und 44. Und hat gesagt, könnt ihr nicht, schaut einmal. Und dann fängt er an im Alten Testament und zeigt ihnen, dass er die Erfüllung des Alten Testamentes ist. Also beginn im Neuen Testament und fange an, in den Evangelien die Blüte des wunderbaren Wortes Gottes zu verstehen, um dann das Alte Testament besser verstehen zu können. Und wenn du einen Liebesbrief bekommen hast, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal einen Liebesbrief bekommen hast, ich schaue da auf die Ehepaare zum Beispiel, wann hast du deiner Frau das letzte Mal einen Liebesbrief geschrieben? Ja? Ist nur eine rhetorische Frage. Also hinsetzen, dann wirst du den Brief auch nicht, so oberflächlich drüber lesen, so die wichtigsten Sätze, sondern du wirst es von vorn bis hinten lesen. Und das nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und denk daran, die Bibel ist ein Liebesbrief Gottes an dich. Drittens, wenn du das Wort Gottes im Neuen Testament öffnest unter Gebet, lies wenig. Es ist so, dass man sagen muss, weniger ist mehr. Lies wenig, aber lies es im Zusammenhang. Denk daran, was du vorher gelesen hast und was nachher kommen wird. Und suche Jesus in diesem Text. Er ist in allen Texten versteckt. Im Alten Testament, es gibt ja so wunderschöne Predigten von Spurgeon, Christus im Alten Testament, faszinierend. Jesus zu suchen, auf jeder Seite ist er zu finden. Und Jesus sagt in Johannes 5, Vers 39, suchet mich von ganzem Herzen und wer mich so sucht, der wird mich finden. Es ist eine Kommunikation zweier Liebender. Er möchte mit dir in Gemeinschaft kommen, genauso wie in einem Liebesbrief man den sucht, der es geschrieben hat. Und nicht der Brief alleine. Der Brief ist nicht das Wichtigste. Der Schreiber oder die Schreiberin, das ist das Wichtigste. Viertens, wenn du hineinschaust in das Wort Gottes, dann musst du einfach tief hineingraben. Ihr müsst euch vorstellen, die Bibel ist ein Schatz im Acker. Und wenn du hörst, dass in deinem Garten eine Milliarde an Euro vergraben ist, na, dann möchte ich dich sehen, wie du buddelst. Oder? Oder wirst du sagen, naja, finde nicht, gibt's nicht. Nein, da wirst du schon tief hineingraben. Irgendwo ist doch der Schatz im Acker verborgen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du die Bibel verstehst als einen Schatz im Acker. Und da musst du hineingraben, tief hineingraben. Und das kannst du machen, indem du die sogenannten W-Fragen stellst. Wer sagt das? Wann sagt er das? Wie sagt sie das? Warum sagt sie das? Wo war das? Und so weiter und so fort. Und wenn ihr mehr Hilfe braucht, dann nehmt euch ein Bibellexikon dazu, zum Beispiel das Bibellexikon von Fritz Rienecker, Lexikon zur Bibel, ein günstiges, wunderbares Lexikon. Da könnt ihr dann nachschauen, wo war das und wann war das und was ist da passiert. Und ihr werdet tief hineingehen in den Text. Und jetzt möchte ich euch ganz praktisch helfen, noch tiefer hineinzuschauen. Schlagt mit mir mal auf, Johannes Evangelium und hier die Hochzeit zu Kanaan, Kapitel 2. Lasst uns das einmal miteinander probieren. Johannes Kapitel 2, die Hochzeit zu Kanaan. Und da liest du schon, am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana und die Mutter Jesu war da. So, und jetzt kannst du die W-Fragen schon stellen. Wo war das? In Kana. Nachschauen, wo ist Kana? Aha, dann wirst du sehen, wie weit sie gegangen sind und so weiter. Wann war das? Am dritten Tag. Was war das für ein Tag? Und so weiter und so fort. Geh hinein in den Text. Aber, jetzt kommt mein fünfter Punkt. Versetze dich in die Situation. Spiele diese Situation und spiele die Personen. Und du wirst noch viel herausarbeiten können aus dem Text, was drinnen steckt. Machen wir das Beispiel. Jesus war bei der Hochzeit eingeladen und die Hochzeitsgesellschaft, Maria und so weiter, waren alle da und auf einmal haben sie keinen Wein mehr. Jetzt versetz dich in die Lage, du bist zu einer Hochzeit eingeladen, übrigens morgen haben wir eine Hochzeit, ihr seid herzlich eingeladen dazu, und die haben nichts mehr zu trinken. Was macht ihr? Was machst du, wenn du bei der Hochzeit eingeladen bist und die haben nichts mehr zum Trinken? Ja, also ich mache nichts. Ich bleib sitzen und denke mir, jetzt bin ich gespannt, was sie machen werden. Wie sie aus dem Schlamassel rauskommen. Die Maria hat da was gemacht. Wenn du die Maria bist und auf einmal etwas unternimmst, was heißt das für dich? Da muss die Hochzeit eine besondere Beziehung zu dir gehabt haben. Denn wenn du nur einfach Gast bist, wirst du nichts unternehmen. Aber wenn du zum Beispiel ein Verwandter bist und es ist in der Verwandtschaft, dann wirst du schon was unternehmen. Weil dann möchtest du ihnen helfen und dann unterstützt du sie. Ah, da steckt vieles drinnen. Und jetzt stell dir vor, du bist also bei einer Hochzeit, die Verwandtschaft hat dich, also es ist ein Teil deiner Verwandtschaft und die haben keinen Wein mehr. Was machst du? Stell dir vor, du bist die Maria. Was würdest du als Maria machen? Ja, jeder was anderes. Also ich würde alles auf den Kopf stellen, ich würde noch irgendwo schauen, wo noch irgendwelche Flaschen herumliegen, ich würde noch schauen, dass ich irgendwo was organisiere, oder? Was hat die Maria gemacht? Was hat die Maria gemacht? Sie ist zu Jesus gegangen. Was lernst du daraus? Wenn du ein Problem hast, was machst du als erstes? Wenn du Kopfweh hast, was machst du als erstes? Ich hole mir eine Tablette. Aber ab heute nicht mehr. Heute haben wir kennengelernt, wenn du ein Problem hast, was machst du als erstes? Du gehst zu Jesus. Da kommen so viele Wahrheiten heraus. Also gut, Maria geht zu Jesus. Das finde ich hier mal ganz toll. Und sie sagt, sie haben keinen Wein mehr. Jetzt versetz dich in Jesus. Stell dir vor, du bist der Messias. Du hast die erste Gelegenheit, den Menschen zu zeigen, dass du Messias bist. Und die Mutter, die kommt und sagt, du tu was, komm, mach was. Was würdest du machen als Jesus? Also ich würde sofort sagen, Kinder, Achtung, auf 1, 2, 3, es ist wieder alles da, was ihr braucht. Was sagt Jesus? Wenn ihr den Text anschaut, sagt der Frau, was geht's dich an? Misch dich nicht hinein. Ihr Lieben, was lernen wir daraus? Es gibt so viele Leute, die sich in unser Leben einmischen. Und die sagen, du Raimund, das sollst du machen, du Ilse, das sollst du machen, du Otto, da brauchen wir dich. Und am Ende hast du allen geholfen und dann waren immer noch fünf da, die sagen, du hast mir nicht geholfen. Jesus sagte, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Er war nicht abhängig von den Menschen. Er ließ sich nicht gängeln von den anderen, nicht einmal von seiner Mutter. Und er hat sie ordentlich in die Schranken gewiesen und gesagt, du bist keine Mittlerin. Wann wusste Jesus, dass seine Stunde gekommen war? Und wenn du weiterliest, wirst du es erfahren. In den Kapiteln weiter sagt er, ich tue nichts, was ich nicht vom Vater höre und was ich nicht mit dem Vater besprochen habe. Seine Stunde war dann gekommen, wenn der Vater sagt, jetzt mach's. Nicht, wenn die Maria sagt, mach was. Oder der Nachbar, hilf mir. Oder der Bruder so und so, mach das. Sind wir so unabhängig wie Jesus, dass wir sagen, warte ein bisschen, ich muss zuerst einmal beten, ob meine Stunde jetzt ist überhaupt? Es ist so faszinierend, wenn du so tief hineintauchst in den Text. Versetz dich in die Maria. Du kommst zu Jesus, jetzt hast du dich endlich entschieden, einmal bei einem Problem zuerst zu Jesus zu kommen und dann kriegst du so eine Abfuhr. Wie fühlst du dich? Boah, beleidigt. Jetzt bin ich erst einmal zu Jesus gegangen und jetzt kriege ich da so eine Abfuhr. War Maria beleidigt? Nein. Maria geht zu den Dienern und sagt zu ihnen, was er euch sagt, das tut. Ist das nicht faszinierend? Was lernen wir von der Maria? Ihr Lieben, bitte, ihr könnt mit allen Problemen zu Jesus kommen. Aber bitte, schreibt ihm nicht vor, wann er was wie zu lösen hat. Und das hat die Maria nicht gemacht. Sie ist mit ihrem Problem zu Jesus gegangen und sie hat gewusst, mein Problem ist bei ihm deponiert, er weiß es und er wird was machen. Sie wusste nicht wann, sie wusste nicht was, aber sie wusste, er wird was machen. Können wir da nicht viel daraus lernen? Komm zu Jesus mit all deinen Problemen, aber sag ihm nicht, schreib ihm nicht vor, was er wann, wie machen soll, weil dann wirst du enttäuscht sein. Jesus ist souverän und er wird machen, was er für richtig hält, nicht was wir unbedingt ihm vorschreiben. Ja, und dann versetz dich in die Diener. Die Diener hören von der Maria, was er euch sagt, das tut. Und ihr könnt noch tiefer in den Text hineintauchen, wenn ihr zum Beispiel diesen einen Satz, was er euch sagt, das tut, verschieden betont. Es geht nicht bei jedem Satz, aber bei dem geht es sehr gut. In diesem Satz, was Maria sagte, was er euch sagt, das tut, stecken 5 wunderbare Perlen. Habt ihr sie schon gefunden? Betonen wir das erste Wort. Wie heißt dann der Satz? Was er auch sagt, das tut. Also, erste Perle, egal was. Egal was er sagt. Und die Diener, die mussten das glauben, denn er kommt dann zu ihnen und sagt, bitte füllt die Krüge an mit Wasser. Und jetzt versetzt euch in die Krüge, stellt euch vor, ihr seid ein Wasserkrug. Wisst ihr, wie viele Liter hineingegangen sind in deinen Krug oder in dich? Fast 100 Liter. Und wisst ihr, wozu du da warst? Ja, wenn du es genau lesen willst. Die jüdischen, die Vers 6, diese Krüge, diese steinernen Krüge waren gesetzt nach der Sitte der jüdischen Reinigung. Jetzt stell dir vor, du bist ein Diener. Und jetzt sagt der Herr Jesus, die haben zwar keinen Wein mehr bei der Hochzeit, füll die Fußwaschungsschüsseln an. Was denkst du? Erste Wahrheit, egal was ihr dir sagt. Egal, mach's. Und wenn er sagt, 5 Kniebeugen, mach 5 Kniebeugen. Wenn er sagt zu einer Ehemann, tauche 7-mal unter, dann tauch 7-mal unter. Egal, beim nächsten Mal wirst du nichts Wunder erleben. Mach's. Das zweite Wort, was er euch sagt. Was kommt jetzt für eine Wahrheit heraus? Ja, Jesus muss es sagen. Wenn der Bruder Fuchs dir sagt, füllt die Fußwaschungsschüsseln an, dann wird sicher kein Wein draus. Er muss es sagen. Und du musst immer die Frage stellen, ist das ein Wort von Jesus? Hat Jesus das gesagt? Dann mach's. Nicht, was die anderen sagen. Was er euch sagt, das tut. Die nächste Perle kommt heraus, wenn du das Wort sagst, unterstreichst. Wie heißt dann der Satz? Was er euch sagt, das tut. Hat es Jesus wirklich gesagt? Es gibt so vieles, wo die Leute sagen, ja, Gott hat gesagt und Schwester Weid hat gesagt und in der Bibel steht, dann sage ich immer, wo steht denn das? Das möchte ich selber lesen. Weil das stimmt oft gar nicht. Da wird so viel geredet, ja, Jesus hätte gesagt und so weiter. Und dann schaue ich nach, wo steht denn das? Hat er nie gesagt. Also du musst immer die Frage stellen, wo steht's geschrieben? Hat er das gesagt? Dann mach's. Petrus zum Beispiel, der auf dem Wasser geht, er hat nur deshalb können, weil der Herr Jesus gesagt hat, komm. Weil er gesagt hat, heiße mich zu dir kommen, weil wenn du es sagst, dann geht's. Also, was er euch sagt, das tut. Jetzt haben wir das sagt unterschrieben und jetzt kommt noch das Wort euch, haben wir noch übersehen. Was er euch sagt, das tut. Was kommt da für eine Wahrheit heraus? Jesus hat eine besondere Botschaft für jeden von euch. Und wenn er zu dir sagt, du sollst das machen, dann tu's. Aber lass die Schwester und den Bruder in die Gemeinde in Ruhe. Und sage ihr nicht, du musst das auch machen. Was er euch sagt, das tut. Und wenn er sagt zu dir, stricken ist am Sabbat verboten, dann tu bitte nicht mehr stricken. Aber lass meine Frau in Ruhe. Denn er muss es ihr sagen, nicht du. Oh, ihr Lieben, da steckt so viel Wahrheit drinnen. Und jetzt kommt noch das Letzte, wenn wir das noch unterstreichen. Was er euch sagt, das tut. Ja, natürlich hätten die Diener sagen können, ja, wir glauben schon, wenn wir jetzt da, übrigens, wisst ihr, wie viel Wasser sie geschöpft haben? 6 Krüge mit jeweils 100 Liter sind 600 Liter Wasser. Ja, ich glaube schon, dass wenn ich jetzt Wasser schöpfen würde, 600 Liter. Versteht ihr, wenn beim ersten Schöpferwasser Wein rausrinnt, dann renne ich 1000 Liter. Aber da ist nichts passiert. Nur Wasser. Nichts passiert. 600 Liter. Schöpf einmal 600 Liter Wasser. Bei 100 Liter höre ich schon auf. Es ist sinnlos. Und dann, als das letzte Krügelchen, der letzte Krug voll war, kam das Wunder. Beim siebten Mal untertauchen, beim Jericho, beim siebten Mal, am siebten Sabbat, am siebten Mal, dann ist es passiert, nicht beim ersten Mal. Das ist ein Zeichen des Glaubens. Ihr Lieben, da steckt so viel drinnen. Wir können noch viel, viel tiefer hineingehen in den Text, wenn wir also Worte unterstreichen, wenn wir uns hineinversetzen in die Persönlichkeiten, wenn wir den Speisemeister verstehen, wenn wir dann wissen, was er sagt, dann wissen wir auch, was das für ein Wein gewesen ist, den Jesus gemacht hat. Denn ihr Lieben, das Wunder, Wasser zu Wein machen, macht Jesus jedes Jahr wieder. Wisst ihr das? Jedes Jahr macht er das wieder. Im Weinstock. Der Regen ist das Wasser und im Weinstock macht er aus Reben, also aus Wasser, was macht er dann für einen Wein? Traubensaft, na klar. Ich bin der Weinstock. Und welcher Saft geht zwischen Weinstock und Trauben hin und her? Das ist der Traubensaft, aber nicht alkoholischer Wein. Ihr Lieben, da steckt so viel drinnen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das bis zum Letzten durchzugehen. Aber ich wollte euch einfach nur zeigen, wie einfach es ist, sich hineinzuversetzen in die Persönlichkeiten, in die Menschen, in die Personen, in das, was da passiert. Und dann kommt so viel Wahrheit heraus. Und ihr seht schon, wir brauchen eine Zeit, um uns da ein bisschen zu vertiefen in das Wort. Nicht einfach so oberflächlich drüber lesen. Die Bibel ist keine Zeitung, wo man mit Schlagzeilen schon genug hat und mehr braucht man nicht. Da muss man tief hineingraben und versetze dich in die Personen und frag dich, was du für dein Leben daraus nehmen kannst. Und am Ende sagt dann Jesus zu dir, bring mir dein Wasser und ich mache daraus Wein. Bring mir dein Unvermögen und ich mache daraus Stärke. Bring mir das, was du kannst und ich verändere es und mache ein Wunder daraus. das nicht wunderschön? Ihr Lieben, und wenn ihr heute das mit dem Heiligen Geist ausgearbeitet habt, dann macht morgen weiter bei der Reinigung des Tempels und nächsten Tag weiter. Und so studiert die Bibel und ihr werdet Erkenntnisse gewinnen, von einer Erkenntnis zur anderen, versetzt dich also tief hinein. Nachdem du also dann den Textabschnitt durchgearbeitet hast, bist du noch nicht fertig mit deiner Andacht. Jetzt hast du einmal zuerst selber in den Text dich hineingearbeitet. Und jetzt kommt dann der Punkt 6. Nimm einen inspirierten Kommentar dazu, der dir dann noch hilft, das eine oder andere zu ergänzen. Zum Beispiel sagt uns die Bibel, dass wir das prophetische Wort als ein Licht erkennen dürfen. 2. Petrus 1, Vers 19. Und ich möchte euch dazu diese Bücher von Schwester Weid ermutigend ans Herz legen. Wenn du in den ersten Blättern der Bibel bist, dann wäre es früher das Patriarchen und Propheten, heute wie alles begann. Oder wenn du dann ab David die Könige besprichst, dann Propheten und Könige oder Macht oder Ohnmacht heißt das nächste neue Buch. Wenn du im Neuen Testament bist, den Sieg der Liebe oder das Leben Jesu. Wenn du dann in der Apostelgeschichte bist und in den Briefen bist, dann die gute Nachricht für alle oder die Geschichte der Apostel. Und wenn du in der Offenbarung bist, dann als begleitendes Buch der große Kampf oder von Schatten zum Licht. Ihr müsst nicht das ganze Buch durchlesen. Aber wenn ihr jetzt die Hochzeit zu Kanaan durchgearbeitet habt, dann nehmt den Sieg der Liebe und schaut, was sie sagt über die Hochzeit zu Kanaan. Erstens wird sie dich bestätigen und sagen, du bist gar nicht so dumm, du hast auch was herausgefunden. Das gibt dir Wert, das gibt dir Kraft und Freude. Zweitens kannst du sie prüfen, ob sie als Prophetin biblisch ist, denn du hast vorher die Bibel selber studiert und kannst sie dann prüfen. Drittens wird sie dir dann aus deinem Knochengerüst, das du herausgearbeitet hast, noch Fleisch und Sehnen dazu machen, Haut dazu machen und du wirst dann plötzlich noch viel neue Erkenntnisse gewinnen, auf die du nicht gekommen bist und noch viel mehr haben davon, als wenn du es so alleine liest. Und mach bitte die richtige Reihenfolge. Zuerst zu dir selber die Bibel und dann den Geist der Weissagung, nicht umgekehrt. Du musst dir selber kauen, weil sonst fallen dir die Zähne aus. Ja? Also, fest dran arbeiten. Und dann wird sie dich bestätigen, ergänzen oder auch korrigieren und sagen, du, nein, so war's nicht. Da bist du eigentlich ein bisschen weg vom Original, vom Richtigen. Und das ist wichtig. Wir brauchen auch diese Korrektur, diese inspirierte Korrektur. Nachdem du das gelesen hast, also nicht das ganze Buch Sieg der Liebe durchlesen, sondern nur die Geschichte von der Hochzeit zu Kanaan. Dann mach Folgendes. Siebtens, schreibe dir die wichtigsten Erkenntnisse auf, die du heute gewonnen hast. Denn du bist ein Archäologe. Und wenn ein Archäologe einen Fund gemacht hat, schmeißt er ihn dann wieder weg? Nein, dann stellt er ihn in die Vitrine. Und wenn einer kommt, dann holt er es und sagt, schau her, was ich gefunden habe letzte Woche. Ist das nicht toll? Kannst du mir sagen, was du letzte Woche gefunden hast im Worte Gottes? Oder hast du schon wieder vergessen? Ihr Lieben, wir müssen das, was wir erarbeitet haben, festhalten. Die Bibel sagt, dass Maria alle die Worte in ihrem Herzen bewegte. Lukas 2, Vers 19. Sie hielt das fest. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, haltet das fest, was ihr heute in der Andacht herausgefunden habt. Zum Beispiel habt ihr heute gefunden, wenn du ein Problem hast, dann komm zuerst einmal zu Jesus. Und dann sagt der Jesus, welche Tablette du nehmen sollst oder keine oder was auch immer. Aber geh zuerst zu Jesus. Eine wunderbare Erkenntnis. Du hast heute 5 andere Erkenntnisse gesungen. Egal, was er dir sagt, mach's. Was er dir sagt, mach's. Hat er es gesagt? Oder hat das nicht gesagt? Also da stehen so viele Wahrheiten drinnen. Und wenn du dann während des Tages in die Arbeit fährst und bei der roten Ampel stehst, kannst du dich ärgern, weil es da rot ist. Oder du kannst nachdenken, was habe ich heute gelernt? was er euch sagt, das tut. Und kannst noch einmal deine Andacht Revue passieren lassen und bist so wieder ganz eng mit deinem Wort verbunden. Du tauchst ein in das Wasserbad im Wort. Du genießt, du erlebst die Heiligung, du erlebst die Reinigung, du erlebst die Wellness, die geistliche Wellness. Du erlebst den Herrn, die Heilung und die Vollendung. Wiederhole das am Tag, setze es in die Tat um sofort und du wirst Wunder erleben und gib es weiter. Erzähl es auch anderen und sag, weißt du, was ich heute gefunden habe? Das ist gewaltig. Das ist etwas, was mich bewegt. Ihr Lieben, wenn ihr so die Bibel lest, dann wird sich euer Leben total ändern. Aber das ist nur der eine Teil der Andacht. Der andere Teil ist dann das Gebet. Da habe ich jetzt nicht die Zeit, mit euch darüber zu sprechen. Aber ihr könnt auf meinem YouTube-Kanal gehen, Raimund Fuchs, und dann unter der Playliste Schritte der Anbetung hört ihr dann 5 Vorträge über das Gebet. Wie bete ich? Und ich sage euch eines, unser Christenleben hängt und steht und fällt mit unserer Andachtszeit. Nehmt euch Zeit für das Wort Gottes. Das Sabbatschulstudium ist nur die Notration. So hineinzugehen, wie wir es heute miteinander besprochen haben, das wird uns verändern. Denn das Wort Gottes ist ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Das Wort ist ein Sturmwind, der Wälder entblättert. Eine Feuerflamme, die glüht und brennt. Ein Opfermesser, das schneidet und trennt. Es trennt Geist, Seele, Fleisch, Mark und auch Bein. Nichts, gar nichts darf ihm verborgen sein. Das Wort Gottes ist ein Pfeil und er trifft ins Herz. Es ist ein Balsam und er lindert den Schmerz. Das Wort ist ein Licht in der dunklen Nacht, im dunklen Tal. Es ist ein leuchtender Sonnenstrahl. Das Wort ist eine grünende Au. Es ist ein Manna, ein Himmelstau. Auf dürre Herzen ein fruchtbarer Regen, des Fußes Leuchte auf allen Wegen. Dem Hungernden ist es stärkende Speise, dem Wanderer ein Stab auf der Lebensreise, dem Dürstenden ein belebender Trank, dem Fröhlichen Lied und Lobgesang. Ein starker Trost der betrübten Seele, des Armen Reichtum, dass man ihm nicht fehle, und wenn der Feind voll Ingrim droht, eine Felsenfestung in Angst und Not. Vor diesem Wort muss die Hölle erbeben. Mit einem Wort, das Wort ist Leben. Und Leben wirkt es und Leben weckt es und unermessliche Schätze birgt es. Und wenn einst Himmel und Erde vergehen, das Wort bleibt ewig bestehen. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft Sie im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.